Ja, leco mio. Bin jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Lucinde Hutzenlaub. Willkommen zum Wechselwirkung Plausch. Das ist wieder das Format, wo wir ganz offen und entspannt über die persönlichen Erfahrungen mit den Wechseljahren sprechen und ja, wie sie unser Leben beeinflusst haben. Von Herausforderungen bis hin zu positiven Veränderungen. Ich habe kürzlich ein wirklich tolles Buch in die Hände gekriegt, das da heißt Unperfekt ist genau richtig, wie ich aufbrach, das großartige Leben zu leben, das ich verdiene. Ich habe das Buch verschlungen, weil schon alleine diese Aufforderung hat mir einfach so gecatcht, dass ich das quasi nicht mehr aus der Hand legen konnte. Und ich habe unzählige Abklatsch- und ich auch Brüllmomente während dem Lesen tatsächlich gehabt. Darum habe ich mir gedacht, so, jetzt schreibe ich einfach die Autorin, die Lucinde, an und frage sie, ob sie bei Meno Mio zu Gast sein möchte. Also, Lucinde ist Autorin, Kolumnistin, vierfache Mama, systemischer Coach und wahrscheinlich eine der ja, witzigsten Stimmen, wenn es ums Älterwerden und die vielen kleinen und großen Baustellen des Frauseins geht. Vielleicht kennt ihr sie von der Kolumne Lucinde wird 50 im Frauenmagazin Donner oder aus ihren Bestsellerbüchern wie Ich dachte, Älterwerden dauert länger oder eben Unperfekt ist genau richtig. Was ich an der Lucinde wirklich komplett feier ist, sie bringt die Dinge auf den Punkt, ehrlich, charmant und direkt und sie macht Mut. Mut, nicht perfekt sein zu müssen, Mut, zu sich zu stehen und Mut, die Wechseljahre nicht als Krise, sondern als kraftvolle neue Phase zu sehen. Lucinde, es geht los. Ich freue mich so, dass du bei Meno Mio zu Gast bist.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Voll schön.
Bevor wir so richtig loslegen und ins Quatschen kommen, würde ich dich gern mittels Meno Mio Steckbrief ein wenig meinen Hörerinnen vorstellen. Dein Alter?
Ich bin 55 Jahre alt.
Deine Lebenssituation?
Ich bin getrennt lebend und geschieden und auch von meinen Kindern getrennt lebend. Ich lebe allein.
Dein Beruf?
Ich bin Autorin und systemischer Coach und Kommunikationsdesignerin und Heilpraktikerin und noch ganz vieles mehr, aber im Moment vor allem Autorin und Schreibcoach.
Und deine Berufung?
Ja, das ist echt interessant. Ich glaube, ich möchte meine Geschichten erzählen, um andere zu inspirieren und Berichte aus dem Leben. Und ich bin einfach authentisch, damit alle anderen das vielleicht auch sein können. Also schreiben, ja, ist es schon.
Dein Wechselstatus?
Ich bin irgendwo mittendrin durch und ich fühle mich sehr befreit im Moment gerade, weil mich mein Körper mehr oder weniger in Ruhe lässt. Aber es kommt in Wellen, wie wir ja wissen. Und ja, keine Ahnung so genau.
Diese drei Worte beschreiben mich ganz gut.
Mutig, emotional, liebevoll.
Diese drei Worte beschreiben meine Wechseljahre ganz gut.
Umbruch, Veränderung, Aufbruch, viel Bruch, aber ja, stimmt schon, Neuanfang vielleicht noch.
Damit fordern mich meine Wechseljahre heraus.
Stimmungsschwankungen, nächtliches Schwitzen und dass mir mein Körper so fremd ist zwischendurch.
Damit bereichern mich meine Wechseljahre.
Och, ich finde zum Beispiel schön, dass ich keine Periode mehr habe und mich um solche Dinge nicht mehr kümmern muss. Und ich finde das auch sehr interessant, wie sich nicht nur mein Körper, sondern auch mein Geist verändert hat.
Jetzt hast du gesagt, bei dir war viel Bruch. Auch dein Buch beschreibt ja einen kompletten Lebensumbruch, der, wenn man dann so ein bisschen weiterliest, anscheinend auch mit deinen Wechseljahren zu tun hat. Also das Thema Wechseljahre schwingt in deinem Buch immer so ein bisschen mit. Aber vielleicht nehmen wir uns einmal ganz kurz mit, Lucinde. Ist es so, dass dieser Lebensumbruch mit deinen Wechseljahren einhergegangen ist?
Also ich weiß gar nicht so genau, was zuerst war. Ob die Wechseljahre angefangen haben oder ob ich beschlossen habe, mein Leben zu verändern. Es kam relativ zeitgleich und tatsächlich meine Wechseljahre auch sehr plötzlich, muss ich sagen. Und ich habe das auch als große Herausforderung empfunden, denn ich habe ja beschlossen, mich von meinem damaligen Mann zu trennen, mich neu aufzustellen. Gleichzeitig hat sich mein Körper auch neu aufgestellt und alles drumherum. Und das fand ich echt eine ganz schöne Challenge für mich.
Ganz viele Frauen berichten ja von dem, dass das oft mit den Wechseljahren so ein bisschen einhergeht, dass man jetzt egal wissentlich oder nicht, weil eben viele Frauen wissen ja gar nicht, could be der Wechseljahre, weil ja da eben einfach noch viel zu wenig Awareness dafür da ist. Aber ganz viele Frauen erleben das so, dass sie irgendwann einmal in der Früh aufwachen, ich sage das jetzt absichtlich so plakativ, sich den netten Herrn neben sich anschauen und sich denken, und das wird es jetzt gewesen sein?
Ja, und der neben mir lag, der war ja noch nicht mal nett. Also insofern.
Okay.
So eine Trennung geht ja nicht nur oder ist ja selten eine Friede, Freude, Eierkuchen-Geschichte. Und ich war 25 Jahre verheiratet, wie du vorher gesagt hast. Da gibt's 4 Kinder, die mittlerweile Gott sei Dank groß sind. Und ich habe nicht von heute auf morgen entschieden, auszuziehen. Das ist natürlich, hat sich so entwickelt. Es hat nur eine ganze Weile gedauert, bis ich gedacht habe, jetzt oder nie. Insofern kann ich das auch unterschreiben, was du sagst, weil ich glaube schon, dass irgendwann der Punkt kommt, wo du denkst, so, hey, echt jetzt? Und das war's? Und das? Also oft genug ist es so, war es auch bei mir so, dass ich gedacht habe, okay, ich halte das aus. Aber aushalten war plötzlich eben keine Option mehr, bloß weil wir 4 Kinder haben und bloß weil wir so lange schon verheiratet sind oder waren zu dem Zeitpunkt. Es war mehr so ein, hey, jetzt ich. Und das hat schon große Auswirkungen auf mich gehabt, als ich plötzlich aufgehört habe, mich um alle anderen zu kümmern und dann gesagt habe, okay, wenn es nur um mich gehen würde, wie würde ich leben und was würde ich machen? Und
Werbung. Hast du dir jemals schon einmal Gedanken darüber gemacht, ob du genug Omega-3 zu dir nimmst? Wir wissen ja, müde oder unkonzentriert sein und dann auch noch eine Medium-Stimmungslage können Anzeichen der Wechseljahre sein. Aber eben auch ein Omega-3-Thema. Denn Omega-3-Fettsäuren sind essentiell. Unser Körper kann sie nicht selbst herstellen und sie sind entscheidend für eine normale Herzfunktion, unsere Sehkraft und die Funktion unseres Gehirns. Und jetzt kommt der Clou. Die meisten von uns sind unterversorgt. Vor allem, wenn Fisch eher selten auf dem Speiseplan steht, so wie bei mir. Darum habe ich für mich Norsan entdeckt. Ein norwegisches Unternehmen, das sich auf natürliche, hochdosierte Omega-3-Produkte spezialisiert hat. Ob aus Fischöl oder veganem Algenöl, mit einem Löffel am Tag deckst du deinen Bedarf ab. Und das Beste, die Öle sind gereinigt von Schadstoffen und schmecken wirklich angenehm. Ich mische mir das Öl morgens entweder ins Müsli oder trinke es pur. Und wenn ich unterwegs bin, versorge ich mich mit den Norsan-Kapseln. Wenn du das Gefühl hast, dein Körper könnte ein bisschen Unterstützung gebrauchen, schau mal bei norsan.de vorbei. Und mit dem Code MENOMIO15 bekommst du 15% auf deine erste Bestellung. Und wenn du noch tiefer einsteigen willst, ich habe in MENOMIO Folge 69 mit Dr. Alexa Ivan genau über dieses Thema gesprochen. Omega-3, was es im Körper bewirkt und warum gerade wir Frauen in den Wechseljahren darauf achten sollten. Alle Infos findest du auch nochmal im MENOMIO Insider in den Shownotes.
Werbung Ende.
Aber hast du irgendwie so, war irgend so ein ausschlaggebender Moment oder ein Streit oder eine Situation, wo du da gedacht hast, leckt's mich alle am Arsch, jetzt zieh es wirklich durch, weil ich glaube, dieser Gedanke, den trifft man ja nicht von heute auf morgen oder dieses Ich. Mhm. Aber irgendwann, glaube ich, dieses typische, ist es das Tropferl, was dann zu viel ist, das wirklich alles übergeht? War da irgendwie was?
Ja, genau. Natürlich, es ist ja immer so, dass... Also man muss sich ja nichts vormachen, wenn man so lange verheiratet ist. Es ist auch in einer, in Anführungszeichen, guten Ehe, guten Beziehung, gibt es Dinge, die einen an dem anderen aufregen. Und natürlich ist immer die Frage, ist es das wert? Und ich finde schon, dass es sich auch lohnt und dass es das wert ist und dass es schön ist, den so eine ganz lange Beziehung geführt zu haben. Ich wollte auch ja nicht gescheitert sein und meine Vorstellung von einem Leben war eine andere. Aber ich habe schon sehr, sehr viele Situationen erlebt, die sehr verletzend gewesen sind oder schwer für mich. Und letztendlich war aber der Auslöser tatsächlich total banal. Und das weiß ich ja, dass das oft so ist. Es ging um eine Spaghetti-Soße. Und so gehört das, glaube ich. Es war so ein Gespräch über, ach lass mich doch, ich koche gerade. Ja. Und ich war gerade aus dem Urlaub gekommen und wollte ihm von diesem Urlaub erzählen. Dachte mir, nee, jetzt reicht's und jetzt gehe ich. Und ich hatte es oft gedacht, aber in dem Moment habe ich es nicht nur gedacht, sondern auch ausgesprochen und bin dann auch sehr, sehr schnell ausgezogen und habe Nägel mit Köpfen gemacht. Und ach, es war sehr befreiend. Also alles, was danach kam, war eher belastend. Und wenn ich gewusst hätte, was da so alles kommt, ich meine, es liegt jetzt 3 Jahre zurück, hätte ich es sicher trotzdem gemacht. Aber vielleicht, keine Ahnung, man kann sich für sowas oder gegen sowas nicht wappnen. Und das war schon eine Herausforderung. Aber letztendlich geht es ja auch nicht nur um die Trennung oder überhaupt nicht um die Trennung. Das war letztendlich der Auslöser. Aber alles, was danach kam, fand ich für mich total spannend, weil ich plötzlich festgestellt habe, wenn der Mann wegbricht, die Kinder wegbrechen, die Leitplanken wegbrechen, die die Gesellschaft für mich vorgesehen hat als Ehefrau von, Mutterfrau von und so weiter. Ey, da hatte ich plötzlich das Gefühl, so ich weiß gar nicht, wer ich bin, wenn keiner guckt. Und das fand ich mit 55 oder damals 52, das fand ich echt einen Schock. Also das war überraschend.
Du schreibst ja in deinem Buch eben von dieser Reise zu dir selbst und dass deine Ziele Selbsterkenntnis und Selbstliebe heißen. Das habe ich auch so spannend gefunden. Oder auch diesen Moment, wo du ihn beschreibst, passt, jetzt steh vor der Haustüre, jetzt schnaufe mal durch. Ich glaube, in diesem Moment, das ist wahnsinnig befreiend. Aber dann so die nächsten Schritte und dann eben alleine auf einmal in einer Wohnung sein, komplett alleine sein. Nur dazu 4 Kinder. Ich meine, das stelle ich mir wahnsinnig laut vor. Auf einmal diese Stille, die unfassbar super sein muss, aber unfassbar ungewöhnlich halt einfach auch. Und dann dieses, okay, jetzt habe ich es getan, jetzt muss ich mich ja wirklich mit mir beschäftigen. Weil man, glaube ich, schon bis zu so einem Zeitpunkt ja trotzdem auch so viel mit dem Drumherumleben beschäftigt ist. Na gut, dann arrangiere ich mich halt nur mal, naja, aber macht's der andere denn besser oder ich weiß nicht, was da so Gedanken sein können. Oder eben dieses, na mein Gott, jetzt sind wir schon 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert zusammen. Wir haben 4 Kinder. Wie geht's den Kindern? Also man muss schon da auch sehr entweder verzweifelt oder sehr bei sich sein oder beides. Keine Ahnung, wie ich es jetzt gerade formulieren soll, um den Schritt dann auch wirklich zu machen. Also ich würde es jetzt aus meiner Warte irgendwie so, ja, glaube ich schon, dass, wenn man es dann tut, dann gibt's ja kein Zurück mehr, oder?
Also mich hat ganz intensiv begleitet ein so ein Spruch, der heißt, du stehst an der Klippe und schaust nach unten und du erwartest, dass dir Flügel wachsen, damit du endlich da runterspringen kannst. Aber das Leben erfordert nun mal, dass du springst und erst dann wachsen dir die Flügel. Im Nachhinein ist das natürlich leicht gesagt, weil ja, im Nachhinein hat es alles funktioniert, aber ich muss schon sagen, es ging mir zwischendurch gar nicht gut. Und das hat ja nicht nur was damit zu tun, dass du sagst, okay, wer bin ich eigentlich, sondern auch mit sehr existenziellen Fragen wie, also ich meine, wie gesagt, ich habe diese 4 Kinder großgezogen, ich habe zwar studiert und so weiter, aber natürlich habe ich jetzt auch nicht in dem Sinn eine Karriere gemacht, die mir meinen Lebensunterhalt sichert. Stichwort Altersarmut, Stichwort, werde ich alleine sterben, so ungefähr. Ist da überhaupt jemand, der sich für mich interessiert? Wie werden mich meine Kinder verlassen? Und wie geht mein Freundeskreis damit um? Das sind schon so Sachen, die machen große Angst. Und also so richtig bin ich mit so einer Angst einfach davor nie konfrontiert worden, mich damit auseinanderzusetzen oder das auch auszuhalten, fand ich extrem schwierig. Und ich hätte auch, also ich meine, ich hätte es nicht geschafft. Ich meine, was ist die Alternative gewesen? Ich hätte auch nicht zurückgehen können. Aber ich hätte es sehr viel schwerer nur ausgehalten, wenn ich nicht sogar wahnsinnig gute Freundinnen hätte, die an meiner Seite gewesen sind. Und was ich in dieser Zeit als allererstes lernen musste, gelernt habe, ist, um Hilfe zu bitten, zu sagen, ich kann nicht mehr und diese Hilfe dann auch anzunehmen. Weil ich bin ein Typ, der kümmert sich um alle und alles und so weiter, Teil meines Dilemmas. Aber alles andere war mir einfach fremd. Und ich muss sagen, das war ein ganz arg schönes Geschenk, mit dem ich nicht gerechnet habe, ist, dass es Menschen an meiner Seite gibt, die da sind und bleiben, obwohl sie mich kennen und obwohl ich meine schwache, verletzliche, traurige, verzweifelte Seite gezeigt habe und denen ich auch zum 1000. Mal die gleichen Fragen stellen durfte, wie wird alles gut? Und sie haben immer gesagt, ja, obwohl es keiner wissen kann, aber in dem Moment war das echt heilsam. Und ich habe mir eine Therapeutin gesucht. Also, obwohl ich selbst aus dem therapeutischen Bereich komme, ich finde das schon wichtig, dass man da nicht alleine durchgeht.
Das glaube ich auch, dass das begleitet ein Stück weit einfacher wird oder verständlicher wird. Jetzt muss ich die Frage nochmal aufgreifen mit der Reise zu dir selbst, eben wo eben die Destinationen Selbsterkenntnis und Selbstliebe sind oder waren. Ziel erreicht, Lucinda?
Also Selbsterkenntnis ja. Ich habe auch, und das ist ganz lustig, bei dem Buch gedacht, als ich das dann zu Ende geschrieben hatte, dachte ich, so, jetzt habe ich es gecheckt. Pustekuchen, das war vielleicht ein Level. Also das Leben geht ja weiter, so auch die Erkenntnisse oder die Entwicklungen. Und ich lerne mich auch immer besser kennen. Und natürlich, wir verändern uns auch dementsprechend. Das ist ja eine Reise, die ein Leben lang dauert. Und Selbstliebe, ja, an manchen Tagen ist es leichter, an manchen nicht ganz so leicht. Aber ich finde, man kann ja auch mal mit Selbstannahme anfangen. Und für mich, ich dachte halt immer, ich muss funktionieren und ich muss die perfekte Mutter, Ehefrau und so weiter sein, Freundin, Tochter und Elternvertreterin, so ungefähr, schlank, sportlich, schön und immer für alle da.
Und gut und gelaunt, immer gut gelaunt,
gut
bitte.
Ja, genau. Und dass das erstens nicht möglich ist und zweitens auch gar nicht erstrebenswert und nichts mit mir als Person zu tun hat, fand ich so eine unfassbare Erkenntnis, weil ich einfach begriffen habe, dass Menschen, bei denen ich mir die Zuneigung verdienen muss, nicht die Menschen sind, die in meinem Leben eigentlich einen Platz haben sollten, sondern alle anderen, die einfach da sind und die sagen, hey, gut, dass du mal Nein gesagt hast oder irgendwie so. Und das waren sozusagen die Geschenke, die ich unterwegs auf diesem steinigen Weg ausgepackt habe, aber einfach war es trotzdem nicht. Aber wie gesagt, es ist immer so ein, ich habe auch mit den schönen Momenten nicht gerechnet, sondern ich blauäugig habe ich halt gedacht, oh, ich bin dann mal weg, ich fange jetzt mal ein neues Leben an und ganz so ist es halt einfach nicht, funktioniert nicht. Oder hat für mich nicht funktioniert, aber ja.
Was ich auch schön gefunden habe, wie du das aufgegriffen hast. Und ich denke, dass ja generell Frauen sehr dazu neigen, sich kleiner zu machen oder sich zu entschuldigen oder eben nicht diesem Bild, den sie gehen, entsprechen sollten, auch tatsächlich entsprechen. Und Wechseljahre ist ja so ein Thema, oder? Dass man sich mittlerweile fast das Gefühl hat, man muss sich entschuldigen, weil man schwitzt, verhaltensauffällig oder schlecht gelaunt oder schlecht geschlafen hat. Und ich habe von dir eben gelesen, du bist auch Weltmeisterin im sich entschuldigen. Glaubst du, dass die Wechseljahre so ein Stück weit auch die richtige Zeit sind, um eben mehr für sich einzustehen, sich mehr mit so einem Menschen zu umgeben, wie du es gerade beschrieben hast?
Also ich finde ja eigentlich, dass die Wechseljahre genau zur richtigen Zeit anfangen, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo wir uns selbst eigentlich ganz gut kennen und für sich selbst zu entscheiden, was man will, ist eine Sache, aber auch schon mal zu entscheiden, was man nicht will, welche Menschen man nicht in seinem Leben haben will oder auch zu erkennen, was man selbst schon geleistet hat. Und ich denke halt immer, wir müssen uns selbst gar nichts mehr beweisen. Wir haben schon diese vielen, vielen Jahre hinter uns, in denen wir so viel bewiesen haben. Und ich wüsste ehrlich gesagt auch gar nicht, wofür wir uns entschuldigen müssten. Mein Körper hat Unglaubliches geleistet. Er hat diese vier Kinder geboren, diese Perioden durchgehalten und diese Stimmungsschwankungen ja schon seitdem ich, keine Ahnung, 11 oder 12 bin, mitgemacht. Es tut mir leid, dass ich eine Frau bin. Also das wäre die einzige Entschuldigung, die ich da trage. Und es hört sich ja schon, wenn ich es ausspreche, so absurd an. Und das möchte ich so auch gar nicht sagen. Also ich finde, das sollte da längst aufgehört haben. Man könnte eigentlich sagen, hey, herzlichen Glückwunsch, du hast es mit einer Frau zu tun. Die hat Gefühle, die hat einen Körper. Da funktionieren Dinge, die genauso so sind, wie sie jetzt gerade sein sollen. Und ich glaube auch, dass die Wechseljahre dazu da sind mit ihren ganzen Symptomen, um uns auf uns selbst zurückzuwerfen. Zu sagen, guck mal, jetzt du schwitzt ja jetzt gerade mal in der Öffentlichkeit. Also ich finde es auch Mist, aber das ist dein Körper. Geh gut damit um. Also guck, was dir gut tut. Trink nicht so viel Kaffee, mach Sport, was weiß ich. Gibt ja 1000 Sachen, mit denen man das beeinflussen kann. Aber ich glaube, die Wechseljahre zwingen uns so ein bisschen dazu, ein bisschen egoistischer zu werden. Und das ist gut so. Also lässt sich aber gut so.
Ja, ganz wichtig, dass du gesagt hast, dass jeder für sich eben den Weg durch die Wechseljahre oder für die Wechseljahre finden muss. Da werde ich auch nicht müde, das zu betonen. Und wir Frauen haben ja die größte Krux, insofern wir können es ja sowieso nicht richtig machen. Haben wir 4 Kinder, so wie du, um Gottes Willen, hat die sonst nichts zum tun? Hat man nur ein Kind, so wie ich, das arme Kind, und beim zweiten hat es wahrscheinlich nicht geklappt. Und ich ertappe mich auch immer, dass ich immer sage, Mut zum Einzelkind, weil unsere wunderbare Tochter ist genau ein Kind, war unser Wunsch und der ist uns erfüllt worden. Dann sind wir vielleicht zu stark geschminkt, zu wenig geschminkt, so wie ich es gerne bin einfach. Ja. Sind wir zu laut, so wie wir beide, sind wir ja viel zu auffällig, und was wollen wir eigentlich? Und wenn wir zu leise sind, naja, kein Wunder, dass man es übersieht. Also dieses permanente Nicht-Richtig-Sein, was einem ja auch, also zumindest mir schon von klein auf, auch immer so ein bisschen eingetrichtert, sicher unbewusst wurde, dennoch, ja, glaube auch, oder empfinde ich für mich so, dass ich diese scheiß Glaubenssätze, die ich so mit mir herumtrage, Stück für Stück fallen lassen, bearbeiten kann.
Ja, also absolut. Weißt du, du hast die vergessen, die gar keine Kinder haben, aus welchen Gründen auch immer.
Genau.
Die haben ja diese gleichen Gespräche auch. Ich bin übrigens auch ein Einzelkind. Ich beneide meine Kinder um die jeweiligen Geschwister. Die sind echt eng miteinander. Ich habe immer damit gehadert, dass ich ein Einzelkind bin. Also ich habe zwei Halbgeschwister, mit denen bin ich aber nicht aufgewachsen. Aber ich habe festgestellt, ich kann nicht streiten. Ich musste aber auch nicht. Und diese Vorurteile, die es Einzelkindern gegenüber gibt, sind totale Quatsch, weil wir sind nicht so egoistisch. Wir haben es gar nicht nötig. Wir müssen, also weißt du so, egal. Ja, aber das ist ja auch nicht das Thema. Aber ich stelle schon fest, dass, oder ich beobachte halt, dass Frauen oder auch junge Mädchen, ich habe drei Töchter, dass Frauen in welchem Alter auch immer kritisch mit sich selbst sind und sich in Frage stellen. Und ich finde es eigentlich total traurig, weil ich glaube schon, dass wir bis zu einem gewissen Punkt so auch sozialisiert worden sind. Weißt du, so dieses kommt ja auch in meinem Buch vor, der Klügere gibt nach und sei bescheiden, diese ganzen Poesie-Album-Sprüche und nimm dich nicht so wichtig. Und wie du vorher auch gesagt hast, sei nicht so emotional, sei nicht so viel, sei nicht so wenig, sei nicht so groß, so klein, so dick, so dünn, so laut, so leise. Anstatt die Vielfalt, die wir ja mitbringen, zu feiern und zu sagen, hey, ich bin eine bunte Blume in diesem ganzen Strauß und mit meinen Special Effects, mit meinen tollen Eigenschaften, klar, es ist eine Herausforderung. Aber im Gegensatz zu vielen Männern stellen wir uns nicht hin und sagen, oh, ich bin die Tollste.
Aber das sollte man für mehr, oder nicht? Also da habe ich, glaube ich, sehr viel männliche Anteile. Ja, also ich, jetzt nicht, dass ich sage, ich bin die Tollste und die Beste, aber meine männlichen Anteile sind sicher, dass ich bei ganz vielen Themen immer gleich schreie, ja, das kann ich.
Ja, und, aber, ja.
Oder da bin ich die Richtige dafür. Und manchmal denke ich mir, okay, vielleicht wenn ich ein oder zweimal drüber nachgedacht hätte mir jetzt einen Haufen Arbeit erspart oder so. Aber ja, und das Lauterwerden, ich meine jetzt nicht so präpotent wie viele Männer, Hauptsache sie brüllen einmal und irgendeinen Scheiß, aber ja, sichtbarer. Und ja, eben wie gesagt, mehr die Stimme zu erheben, ist sicher.
Ja, ich glaube, die Frage ist halt einfach die nach dem Selbstwert. Also erstens mal, wer bin ich natürlich, was bringe ich mit, wer möchte ich sein? Wie möchte ich mich nochmal aufstellen? Und das sind die Wechseljahre natürlich schon auch so ein Moment, wo du sagst, also so für so einen Rückblick und ein Fazit. Und auch, wir haben jetzt natürlich noch viele, viele schöne Jahre vor uns, die frei sind, weil unsere Kinder meistens schon relativ groß sind, wenn wir welche haben. Wir sind im Beruf etabliert. Wir haben unseren Platz gefunden. Und vielleicht ist das jetzt einfach auch eine Chance zu sagen, okay, jetzt kümmere ich mich nicht darum, dass alle anderen gut aufgestellt sind, was ja lange, lange Zeit zumindest meine Aufgabe gewesen ist, sondern jetzt kümmere ich mich drum, wo ich das, was ich mitbringe, an Eigenschaften, an Wünschen, an Träumen, an Zielen, an Erziehung auch bestmöglich nutzen, einsetzen und genießen kann. Und das finde ich echt schön, ja.
Und auch so ein Sisterhood, so wie es das du beschrieben hast, mit deinen Freundinnen, quasi die falschen Menschen wirklich gehen zu lassen. Und ja, das können auch Freundinnen sein, die man halt schon auch 25 Jahre länger kennt, aber sie eigentlich immer wieder nach jedem Treffen denkt, boah, die kostet mir mehr Energie, als das man bringt. Ja, also diese Sisterhood, auch dieser Austausch, auch über das Thema Wechseljahre oder auch über das Thema, ich bin todunglücklich in meiner Beziehung. Weil das ist ja auch sowas, was man sich nicht zu sagen traut, oder?
Genau.
Bei wem? Oder wie hast denn du das erste Mal laut ausgesprochen?
Also ich das das was du jetzt gerade sagst, finde ich einen extrem guten Punkt. Allein diese Sisters, meine Freundinnen um mich zu haben und zu wissen, hat mir das natürlich sehr viel leichter gemacht zu sagen, ich habe mich getrennt tatsächlich und mich hinzustellen. Und dieser Support, es ist egal, ob das jetzt beruflich ist, gesundheitlich, gesellschaftlich, wie auch immer, den ich erfahren habe, seitdem ich mich getrennt habe, nicht nur von meinen alten Freundinnen, sondern auch von ganz, ganz vielen neuen Frauen in meinem Leben und Frauennetzwerken und so weiter, der trägt uns, glaube ich, durchs Leben. Und was ich so schade finde, ist, dass oft ja eher mit einem abwerten und negativen Blick auf andere geschaut wird. Oder ich habe ja mit Neid zu tun gehabt und so weiter, weil ich ja da, wo ich halt arbeite, ja doch immer mal auch an exponierter Stelle stehe. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, da ist so viel Power, Women Power, die jetzt einfach gerade toll ist. Und wenn ich auch meine verheirateten Freundinnen höre, die alle sagen, also Frauen, wenn die zusammenhalten, da kannst du echt den Ehemann, brauchst du gar nicht so unbedingt. Also natürlich jede, die ihren Ehemann liebt, will ihn auch behalten, ist ja auch gut so. Aber diese Frauenfreundschaften, ich muss schon sagen, da muss man nicht so viel erklären und so weiter. Das ist echt ein Schatz und der hat mich extrem begleitet, gestützt und so weiter. Auch in Momenten, als die Gesellschaft, wir wohnen in einer relativ kleinen Stadt, gesagt, warum hat die jetzt diesen Mann verlassen? Das ist doch der tollste Mann und die tollste Familie und das tollste Haus und bla bla bla.
Ja, und was macht's denn jetzt? Also jetzt steht's dann alleine da, ohne Haus, ohne Kinder. Also Lucinda, how could you?
Genau, Kudai. Und dann auch noch, weißt du, und dann ist es natürlich so, wenn es dir dann mal nicht gut geht, dann geht's allen anderen dann gut. Also dann ist es ja so ein, ja, hab's dir ja gleich gesagt und das geschieht dir gerade recht und so. Es macht ja auch was mit den Paaren, die verheiratet sind und bleiben, diesen Freundeskreisen, das wissen wir ja alle. Die, was ich erlebt habe, ist, dass die verheirateten Bekannten gedacht haben, so die Frauen, ich nehme ihnen jetzt ihre Männer weg, so als männermordendes Single-Vibe. Manche haben behauptet, ich sei lesbisch. Also man kommt auch in absurdeste Situationen. Und die Männer haben halt, also nicht alle natürlich, aber manche haben halt auch gedacht, ihre Frauen, muss man jetzt aufpassen, dass die jetzt nicht anfangen, es mir nachzumachen. Weißt du so.
Aber unglaublich, oder? Was sowas für eine Dynamik mit sich bringen kann. Also wenn ich mir als Mann denke, puh, jetzt muss ich aber meine Frau daheim einsperren, dann sollte ich vielleicht einmal überdenken, könnte ich vielleicht meine Frau noch glücklicher machen in der Ehe? Oder ja. Was ich nicht, wie ich sagen soll. Ja.
Also das sind natürlich nicht jetzt so die engen Freunde, aber klar,
ja,
also das war jetzt überspitzt dargestellt. Aber natürlich ist es so, dass wenn so eine lange Ehe zu Ende geht und du bist Teil von, also gesellschaftlich miteinander irgendwo verbunden, dann stellst du natürlich deine eigene Beziehung auch in Frage. Das habe ich ja auch gemacht. Wenn Menschen um mich rum auseinandergegangen sind, habe ich auch überlegt, oh, die sahen aber glücklich aus oder so. Also es war früher auch so, wenn jemand ein Kind gekriegt hat, dachte ich so, ach, sind wir vielleicht auch bereit? Oder sich einen Hund zugelegt hat, dachte ich auch, brauchen wir jetzt einen Hund? Also man setzt es ja immer zu sich selbst in Bezug, wir sind Menschen, wir machen sowas, wir vergleichen oder wir beobachten und so weiter. Aber es ist ja auch immer die Frage, was machst du selber draus? Möchtest du da mit Neid draufschauen oder mit Missgunst oder ach, was weiß ich. Da ist jeder anders. Ich habe für mich gelernt in dieser Zeit, wie wenig Menschen ich wirklich brauche, aber wie wichtig die in meinem Leben sind. Und ich glaube, und das ist ganz egal, ob man jetzt in so einer Sondersituation ist oder in eine gerät, so wie das bei mir gewesen ist, ich glaube, was die Wechseljahre vielleicht auch machen, ist, dass man nicht nur die Lebenssituation überdenkt, sondern auch die eigenen Werte. Weißt du, so wie, nach welchen Grundsätzen will ich leben? Und einer der Gründe, warum letztendlich meine Beziehung auch auseinandergegangen ist, ist halt, weil mir zum Beispiel Authentizität und Aufrichtigkeit so wahnsinnig wichtig sind oder auch Vertrauen und Verantwortung und gemeinsame Zeit. Jeder definiert ja auch seine Zeit oder die Zeit, die man gerne verbringen möchte, anders. Und wenn das irgendwann mal auseinanderläuft, ja, dann läuft's auseinander. Das ist auch wichtig, was man halt dann daraus macht. Ich meine, weil letztendlich, in unserem Fall, wir sind immer noch Eltern von 4 Kindern.
Genau, das ist es. Und also selbst da mit dieser Erkenntnis oder mit diesen Gefühlen, in einer Ehe sind es halt dann meistens zwei, die damit umgehen müssen oder zumindest einmal für sich klar Schiff zu machen. Ich habe das auch in dem Buch irgendwie so beeindruckend gefunden, weil, also so amüsant du das teilweise erzählst, ja, zwischen den Zeilen holt man dann doch auch das Taschentuch raus, habe ich mir schon gedacht, okay, krass, die hat das ja wirklich alles erlebt. Warum, Lucinde, hast du eigentlich dieses Buch geschrieben?
Also das ist eine Frage, die habe ich mir sehr oft währenddessen auch gestellt und habe oft mit meiner Agentin auch gesprochen, habe gesagt, sorry, ich kann nicht mehr weitermachen, ich bin echt am Boden. Das ist, glaube ich, das Buch, für das ich am längsten gebraucht habe, weil ich immer wieder Pausen machen musste, um auf meinem Teppichboden zu liegen, an die Decke zu starren und zu weinen oder zur Thai-Massage zu gehen. Und es war mir nicht bewusst, wie krass das ist, wenn du ein Buch parallel lebst oder wenn du über dein Leben schreibst. Letztendlich ist es wie ein Tagebuch. Aber wie ich ja schon gesagt habe, es fehlen einige Seiten. Da habe ich Briefe geschrieben an meine Kinder, an meinen Ex-Mann, an verschiedene Leute einfach. Und ich glaube schon, dass es gut auch ist, dass das da mal rausgeflogen ist, weil darum geht's nicht. Und ich wollte ja nie irgendwie mit irgendjemand abrechnen. Gibt auch gar keinen Grund. Ich wollte einfach nur meine Entwicklung aufschreiben. Und wie du sagst, ich habe zwischendurch immer wieder gedacht, warum mache ich denn das eigentlich? Wen interessiert denn das? Warum? Hä, wer sollte ein Buch über mich lesen? Und ich kenne das ja von meiner Donnerkolumne. Da ist es so, dass meine Leserbriefe sind immer oder oft so, dass die Leute sagen, ach, wie gut, dass das mal einer sagt oder mir geht's genauso oder wie auch immer. Und ich hatte überhaupt kein Gefühl für dieses Buch. Ich wusste nicht, was da wirklich dabei passiert. Aber ich merke ja jetzt, als bei dem Feedback, das ich dazu kriegt, dass es genau so ist, dass viele, viele Frauen sagen, hey, das ist genau meine Geschichte oder ich fühle mich da abgeholt oder auch wie du vorher gesagt hast, ich habe das Gefühl, wir sind Freundinnen oder wir kennen uns schon ewig oder so. Und das ist für mich natürlich ein Geschenk, weil genau das will ich machen. Ich möchte eigentlich in Worte fassen, was ganz viele da draußen erleben, weil ich denke mal, vielleicht macht es dann doch auch mutig, die eigenen Worte zu finden, die eigene Geschichte vielleicht umzuschreiben oder sagen, ja, ich habe es überprüft, ich möchte gerne in dieser Lebenssituation bleiben, ich möchte was verändern, ich möchte einen Teil davon verändern, ich habe das und das über mich begriffen, weil ich diesen Text gelesen habe und deshalb habe ich das gemacht. Und ich bin auch wirklich stolz drauf jetzt im Nachhinein. Zwischendrin habe ich mich selbst verflucht, oft genug.
Zwischendurch möchte ich mal ganz kurz sagen, also man muss jetzt nicht todunglücklich sein mit dem Ehemann, gar nicht, oder eben der Beziehung in Frage stellen. Das klingt jetzt vielleicht so, gar nicht. Also auch bei mir alles in Ordnung mit dem weltbesten Ehemann. Dennoch fühlt man sich bei diesem Buch sehr oft sehr abgeholt. Und eine der wohl schönsten Fragen in deinem Buch ist diese, wer ist der wichtigste Mensch in meinem Leben? Und bevor wir da jetzt drüber sprechen, Lucinde, ganz kurz an alle Menomios, die da jetzt zuhören, beantwortet euch einmal diese Frage. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Ist, glaube ich, sogar eine Überschrift, eine Kapitelüberschrift. Und ich habe dann wirklich überlegt und überlegt und überlegt und überlegt und überlegt. Dann habe ich weitergelesen, kriege ich eine Gänsehaut und dann denke ich mir, oh mein Gott, natürlich. Du hast so recht.
Ja. Ja, das ist natürlich für mich, also tatsächlich war das die Initialzündung, um überhaupt über mein Leben nachzudenken, noch weit bevor ich ausgezogen bin. Ich möchte es auch nochmal betonen, dass die Trennung von meinem Mann war nur der Auslöser. Nicht, dass darum geht's eigentlich gar nicht in dem Buch. Und die Frage, wer der wichtigste Mensch in meinem Leben ist, naja, das war kurz vorher ist mein Vater gestorben, dachte ich, ja, ist klar, ist meine Mutter, die braucht mich jetzt. Oder Moment mal, ist mein jüngstes Kind, weil es ist ja echt noch klein. Außerdem Linkshänder und gefährdet und ich liebe ihn sehr. Ich erlebe ja alle Kinder sehr. Oder nämlich das Älteste. Oder wie? Oder meine Freundin, die gerade eben eine Krebserkrankung hinter sich gehabt hat. Irgendjemand hatte eine Trennung und so weiter. Wen nehme ich? Und ich habe wirklich sehr, sehr lang gebraucht, bis mich auch das war in der Coaching-Ausbildung, bis mein Ausbilder mich da drauf gestoppt hat und gesagt, hey, was bist du? Es kann gar nicht anders sein, weil es ist im Grunde genommen wie im Flugzeug, dass du dir zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzen musst, um überhaupt allen anderen helfen zu können. Und was hilft es deiner Mutter, deinem Sohn, deiner Freundin, wenn du nicht mehr kannst? Weil dann fangen die nämlich an, obwohl es ihnen nicht gut geht, sich um dich zu kümmern. Damit hast du nichts gewonnen. Du musst handlungsfähig sein und gesund und stabil und ausgeglichen, damit du überhaupt die Person sein kannst, die du auch für andere sein möchtest. Und du bist verantwortlich für dein Leben und das ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen. Da dachte ich so, ja klar. Und dann hat er gesagt, ja, sag mal, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich kann dir gar nicht sagen, ich habe ewig gebraucht, um das zu sagen. Und dann habe ich das natürlich noch lange nicht gefühlt. Ich habe mich dafür geschämt, das überhaupt zu sagen. Wie ich gedacht habe, so hey, also ich bin ja wohl die unwichtigste Person in diesem ganzen Zirkus hier. Und dann irgendwann mal habe ich es natürlich gesagt und dann ist es so langsam in mich eingesunken und während das passiert ist, ich musste so weinen, weil ich war auch von mir selbst so schockiert, weil eigentlich letztendlich hätte ich meinen Sohn gefragt, wer der wichtigste Mensch in seinem Leben ist. Natürlich hätte ich gern gehabt, dass er gesagt hat, du Mama. Aber eigentlich hätte ich erwartet, er sagt, naja, es bin ich. So hätte ich es gewollt. Oder auch meine Mutter. Jedenfalls, ich hatte große Mühe und es hat noch sehr, sehr viel länger gebraucht, bis ich es gefühlt habe. Und jetzt mittlerweile kann ich das sagen, so wie ich dir das jetzt gesagt habe, mit der Erklärung, dass es so sein muss. Aber es fällt mir trotzdem immer noch schwer. Und wenn irgendjemand kommt, gerade von meinen Kindern, und sagt, Mama, ganz schnell, dann bin ich die Erste, die sich selbst über Bord wirft und sagt, okay, was kann ich, wie kann ich, wo kann ich? Weißt du so. Aber ich glaube, das ist ein Weg. Und es ist echt wichtig, dass wir damit anfangen, darüber nachzudenken.
Und ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, wie du jetzt gesagt hast, wenn ein Kind auf dich zukommt. Weil für jemanden da sein bedeutet ja nicht, dass der jetzt in dem Moment der wichtigste Mensch ist. Ja? Und ja, natürlich und gerade, glaube ich, Kinder sind da wirklich ein Ausnahmezustand, wo man halt dann manchmal Dinge macht, die man für einen anderen Menschen vielleicht nicht machen würde. Und das ist ja okay so, oder? Deshalb sind sie ja auch unsere Kinder. Aber dieses sich als die beste Freundin zu verstehen, das liest man ja auch so oft und das wird leider so inflationär irgendwie benutzt, so behandle dich wie deine beste Freundin. Aber es ist tatsächlich so.
Ja, also ich glaube halt, wenn du dich selbst als so ein Gefäß siehst und wenn das Gefäß leer ist, kannst du überhaupt nichts machen, weder für dich noch für andere. Das heißt, du musst ja was zu geben haben oder du darfst müssen, finde ich auch immer so ein schwieriges Wort, müssen und eigentlich, aber du darfst dafür sorgen, dass dieses Gefäß gut gefüllt ist, damit du deinen Kindern zur Seite stehen kannst. Da geht's ja gar nicht darum zu sagen, nö, das habe ich jetzt keine Lust drauf, das ist mir, du bist nicht wichtig. So ist es ja nicht. Aber um auch meine Kinder unterstützen zu können, meine Freundin, meine Mutter, wen auch immer, muss ich ja irgendwas haben, irgendwelche Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann und die ich nutzen kann. Wenn die nicht vorhanden sind, dann ist niemand geholfen. Weil dann gehe ich so über meine Grenzen, dass es mich jedes Mal aufs Neue zerbröselt und das ist weder körperlich noch seelisch oder sonst wie gut für irgendjemand, auch nicht für die. Deswegen, und das ist der Hintergrund dahinter, deswegen finde ich, das muss man sich auch überhaupt nicht schämen, das so wahrzunehmen. Es ist nur nicht schick und ich glaube, das ist auch Teil eben, was ich vorher gesagt habe, ist Teil dieser Sozialisierung. Nimm dich selbst nicht so wichtig, jeder ist sich, also so dieses, es ist immer so negativ hinterlegt, wenn man nach sich selbst schaut, aber das ist eigentlich totaler Quatsch. Und also ich habe versucht, meinen Töchtern ihren Wert beizubringen, du ja sicherlich auch. Und ich wünsche mir auch, dass die das besser machen als ich, weil das ist einfach gesund, Selbstfürsorge eigentlich und sehr, sehr wichtig, ja.
Da schließt das vielleicht ganz gut an. Ich habe mir nämlich einen Satz in deinem Buch wirklich dick und fett markiert. Den habe ich nämlich an einem Abend gelesen, wo ich wieder mal sehr gehadert habe mit Menomeo, mit boah, was tue ich da eigentlich und so weiter. Weil es natürlich auch manchmal Gegenwind gibt zu diesem ganzen, ich blase den Staub vom Thema Wechseljahre und Steuerglitzer drauf und so weiter. Und immer noch. Ich frage dich jetzt einfach, ob du das mittlerweile abgelegt hast, auch im Zuge dessen, um mir vielleicht ein bisschen Mut zu machen. Aber unbedingt ehrlich antworten, bitte, Lucinda. Der Satz lautet, aber ich merke, dass ich immer noch sehr aufpassen muss, damit ich der Meinung von anderen nicht eher Glauben schenke als meiner.
Ach ja, was für eine Herausforderung. Aber ja, es ist so. Ich kann das mittlerweile sehr, sehr gut entscheiden, was von außen kommt. Aber Vor allem, wenn ich aufmerksam und vorsichtig bleibe. Ich tappe in diese Falle, wenn ich jemanden nicht kenne und wenn ich gerne gefallen und gemocht werden möchte. Und das ist natürlich unsere Herausforderung, auch in Gesprächen oder Situationen immer wieder zu überprüfen, warum sagt er das? Warum glaube ich das? Und was ist da eigentlich los? Und ich habe mittlerweile, ich glaube schon, dass wir alle ein ganz gutes Bauchgefühl haben. Manchmal fühlen sich Dinge eben seltsam an oder falsch und wir gehen trotzdem über unsere Grenzen, weil wir denken, das gehört jetzt so, das muss so sein oder das macht man so. Aber sobald sich dieses Gefühl meldet, überprüfe ich mittlerweile. Und wenn die Menschen, die mich eben in meinem Leben schon mal nicht ganz so gut behandelt haben, wieder irgendwas über mich drüber stülpen, wovon ich mich befreit habe, dann merke ich es relativ schnell. Und ich merke auch, dass ich mir selbst vertrauen kann, immer mehr und immer weiter. Und das war eben einfach auch sehr, sehr lange nicht so. Und um das nochmal jetzt auch nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, das hat natürlich auch was mit meiner Kindheit zu tun oder mit unserer Kindheit, was es für Glaubenssätze über uns jeweils gibt. Ich bin halt aufgewachsen mit dem Glauben, dass ich eben sehr emotional bin und chaotisch und kreativ. Also viele gute Dinge dabei, aber auch Sachen, die ungeduldig, alles Mögliche noch. Und das hat sich dann so ein bisschen in meiner Ehe auch manifestiert. Ach so, ja, schlampig, unordentlich, habe ich vielleicht schon gesagt. Ich habe das selber auch immer so gesehen. Und das hat sich da so ein bisschen potenziert. Und um zu begreifen, dass das alles überhaupt nicht der Fall ist, dass ich sehr, sehr wohl strukturiert bin und auch ordentlich, wenn es mir wichtig ist. Und dass emotional nicht gleich negativ ist oder kreativ nicht gleich chaotisch. Das waren so Dinge, die musste ich auch erstmal einsortieren, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das sind alles schlechte Eigenschaften, die mich da definieren oder beschreiben. Und das ist einfach falsch. Es stimmt einfach nicht. Also ich habe auch keine schlimme Kindheit gehabt, ganz im Gegenteil. Ich habe Eltern, die mich sehr geliebt haben oder noch lieben, meine Mutter. Das heißt aber ja trotzdem nicht, dass wir nicht unterschiedlich sind und es nicht Dinge gibt, die man auch dahinter fragen kann, ohne zu sagen, das war ganz schrecklich und es war alles ganz schlimm. Ich möchte darüber auch gar nicht so denken, weil letztendlich möchte ich mich mit der Zeit beschäftigen, die vor mir liegt oder auch was jetzt gleich passiert und dass wir hier sitzen, weißt du, so, das sind so die Momente, die mir wirklich was bedeuten. Alles andere, ja, hat mich geprägt, ist aber nicht mehr relevant.
Bei mir ist bei diesem Thema, damit man sich nicht so die Meinung von anderen reinholt, 90% der Fällen kann ich das wirklich gut. Das soll nicht heißen, dass ich nicht für konstruktives Feedback oder so offen bin. Ja, also dieses, ich möchte von allen geliebt werden, das habe ich wirklich mittlerweile, würde sagen, zu 99% abgelegt. Aber manchmal untermerke ich tatsächlich, dass das mit meinen Zyklusphasen total zu tun hat. Und in schlechten Zyklusphasen, also so kurz vor der Regelblutung, da geht's mir eben so, dass ich mir denke, oh, vielleicht haben doch die anderen recht und das ist ein riesengroßer Scheiß, was ich da mache.
Aber ja, das ist halt der Vorteil, dass ich keine Zyklusphasen mehr habe.
Bin ich schon 50 und bin immer noch schwer perimenopausal. Also ich kann es auch nicht erwarten, endlich mal Postmeno zu werden. Genau. Und was du auch so Wichtiges gesagt hast, habe ich ja kürzlich am Podcast zu dem Thema Selbstvertrauen gehört. Das unterschätzt man halt auch wirklich zu 100%, dass man sich selber was zutrauen kann und sich in sich selbst vertrauen. Also dieses Wort kann man sich auch gerne mal in einem stillen Moment wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, vor allem, weil ich finde es auch ganz interessant, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und so, das sind ja alles so diese Worte, die eigentlich suggerieren, dass jemand sich total super findet und wow, so durch die Gegend geht und sagt, ich bin der Coolste oder die Coolste. Aber letztendlich ist es ja gar nicht die Bedeutung. Die Bedeutung ist ja, ich höre auf meine innere Stimme, ich kenne meine Grenzen, ich weiß, was mir gut tut, wer ich bin und wer ich eben nun mal nicht bin, heißt ja auch, genau. Und bei Selbstbewusstsein genauso. Das Bewusstsein, wer bin ich eigentlich? Ohne eine Bewertung, gut, schlecht, gibt's ja nicht, groß, klein, wie auch immer. Und es ist auch nicht so, ich glaube auch, die Gefahr besteht nicht darin, dass wir von allen gemocht werden. Vielleicht, ich es vorher gesagt habe, ist das auch gar nicht richtig. Aber dass wir in Gesprächen mit anderen und auch vor allem so in 1-zu-1-Situationen oder auch beruflichen Situationen uns gerne anpassen. Wir können uns gut anpassen. Das ist eine Kernkompetenz, die Frauen in unserem Alter quasi mitgegeben worden ist oder Müttern vielleicht sowieso, weil sie es einfach gewohnt sind, sich an die Familie anzupassen. Und sich zu fragen, ist es jetzt überhaupt notwendig oder mache ich das einfach, weil das so ein Automatismus geworden ist? Ich glaube, das ist das, was man einfach auch hinterfragen darf. Aus welchem Grund sage ich jetzt ja, obwohl ich eigentlich gerne Nein sagen würde? Und wenn man schon mal zögert und eigentlich gerne Nein gesagt hätte, ist es höchste Zeit, wirklich Nein zu sagen. Man kann ja seine eigenen Grenzen setzen auf eine ganz freundliche Art und Weise. Und die Menschen, die einen lieben sollen, die wir lieben, respektieren uns dafür. Nur die das Gefühl haben, sie haben einen Dienstleister verloren, der sowieso alles für sie macht, die werden enttäuscht sein und sagen, du blöde Kuh. Also so ist es halt. Auf die können wir aber auch verzichten, die braucht kein Mensch.
Absolut, der braucht kein Mensch, das stimmt. Lucinda, darf ich dir abschließend um deine Wechseljahre-Message bitten?
Oh, meine Wechseljahre-Message, ja. Sei mutig, vertraue auf dich, weil du kannst alles und leuchten und fliegen und funkeln.
Und glitzern.
Und glitzern.
Füge ich da gerne noch hinzu. Lucinda, vielen, vielen Dank für dieses so ja offene, inspirierende Gespräch. Vielen Dank auch für dein Buch. Ich werde mir jetzt auch deine anderen Bücher zu Gemüte führen, der Reihe nach. Deine Bücher werden alle verlinkt in den Shownotes für alle, die jetzt Lust drauf bekommen haben. Auch deinen Instagram-Account. Und ich weiß gar nicht, hast du eine Homepage auch?
Ja, ich habe eine Homepage, die heißt lucin.de. Da hat sich ein Grafiker was ganz Lustiges ausgedacht. Und
sehr cool.
Vielleicht kann ich noch eine Sache sagen.
Sehr gern.
Ich habe in meiner Familie gibt's viele, viele starke und tolle Frauen, die mich alle sehr inspiriert haben und sehr mutig gewesen sind. Unter anderem meine Großmutter, die mit 18 aufs Schiff gegangen ist und ein Dienstmädchen bei den Rockefellers war.
Oh, wow.
Ja, meine andere Großmutter, die mit, glaube ich, 56, also kurz nach dem Krieg damals, eine Partei gegründet hat in Stuttgart für Frauen. Und das waren ja ganz andere Zeiten als unsere jetzt. Und ich finde schon, wir können schon drauf vertrauen, dass wir Frauen auch eine unglaubliche Kraft haben. Wir sind nur erschöpft von dieser ganzen Zeit, die da hinter uns liegt. Und ich fände es wirklich schön, wenn da ganz viel Women Power, Sisterhood und diese ganzen tollen Dinge jetzt auch entstehen dürfen. Für meine Großmutter habe ich übrigens auch ein Buch geschrieben. Aber ja, wollte ich nur
voll
sagen.
Voll cool, voll cool. Also es liegt ja in den Genen und wir haben ja vorher schon vor der Aufnahme auch gesprochen, dass wir vielleicht eine gemeinsame Idee haben, um diese Themen noch mehr rauszublasen. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr es erfahren. Wie gesagt, alle Infos zur wunderbaren Lucinda in den Shownotes. Ich sage herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank auch von mir.
Meno Mio erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich ab zwischen Expertinnen-Talk und Wechselwirkung-Plausch mit Frauen aus der Meno Mio-Community oder dem öffentlichen Leben. Wenn auch du bei mir zu Gast sein möchtest, dann melde dich gerne unter daniela@menomio.at. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke auf Spotify. Dem nicht genug, bewerte Meno Mio bitte auch mit Sternen, um das Thema Wechseljahre und mich noch bekannter und größer zu machen. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter menomio_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomio.at, wo du dich übrigens auch zu meinem monatlichen Newsletter anmelden kannst. Du findest Meno Mio und mein Engagement für die Wechseljahre klasse? Dann werde Mitglied der Meno Mio Community auf Steady. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.